Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über den, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ach, Herr Jesus Christus, so alt sind diese Worte und so treffend und so gut und so wahr geworden in dir. Und so kommen wir an diesem Abend zusammen und danken dir von ganzem Herzen, dass wir diese Verheißung in Erfüllung sehen konnten. Dass du aus der Welt des Vaters aufgebrochen bist und dass du zu uns gekommen bist. Dass du Mensch geworden bist, dass du dieses Kind, dass du dieser Sohn geworden bist, der diesen außergewöhnlichen Namen trägt, dieser Name, in dem alles liegt, was wir brauchen. Und wir danken dir, dass du uns begegnet bist und dass wir diesen Namen, diesen Jesus-Namen kennen. Und dass wir nicht ohne diesen Namen und nicht ohne diese Person und nicht ohne dieses Programm durch diese Zeit gehen müssen. Wir haben dich. Wir haben dich, dieses helle Licht, das uns leuchtet und das uns den Weg weist und das unseren Herzen wohnt, bis dass der Morgenstern auch sichtbar aufgehe. So danken wir dir für diesen Abend, an dem wir zusammen sein können, an dem wir uns einander sehen können, an dem wir singen und beten, hören können, und an dem wir eingeladen werden von dir an deinen Tisch. Damit wir neu bekräftigt werden, neu bestätigt werden in der Verbindung der Gemeinschaft mit dir, Jesus Christus. Danke für diesen Abend. Wir bitten dich, dass du Segen in unserer Mitte bist, dass dein Geist wirkt, dass du unseren Kopf und unseren Händen, unseren Herzen regierst. Das ist unser Gebet. Wir bitten dir es auch für die, die mit uns verbunden sind über den Livestream an den unterschiedlichsten Orten und Situationen. Du bist so groß, du kannst alles, alle Orten nun erfüllen und nahe sein. Dank sei dir dafür. Wir beten dich an, dass es durch dich nicht dunkel geblieben ist. Du bist unser Licht. Amen. Rund 2007 Jahre ist das her, seit diese Worte vom Propheten Jesaja zum ersten Mal erklungen sind. 2007 Jahre. Und jetzt kommt dieser Weihnachtstext, einer der ganz großen aus dem Alten Testament, wieder zu uns. Es wird kaum jemanden geben, der ihn zum allerersten Mal heute Abend hier gehört hat. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ein wunderschönes Wort Gottes, wie es hier in Jesaja 9 vor uns steht. Gibt es irgendeine Schnittmenge zwischen dem Leben von vor 2700 Jahren und meinem Leben heute? Zwischen dem Volk Gottes damals und dem Volk Israel und uns aus den Nationen heute? Gibt es irgendeine Überschneidung, mit der wir diesen Text bei uns ankommen lassen können? Wo ist das der Berührungspunkt? Wo ist das, was uns an diesem Text genauso gilt wie denen damals? Interessanterweise, es ist eine Grundvokabel, die damals gilt und die heute gilt. Und das ist das, was hier bei Luther im Text mit Finsternis oder mit Dunkelheit beschrieben wird. Es wird nicht dunkel bleiben, über denen die Angst sind oder das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Land scheint es hell. Das ist die Ausgangsbeschreibung, in die das Evangelium hineingesprochen worden ist. Und diese Ausgangsbeschreibung, diese eigenartige und erst einmal komisch berührende Grundvokabel, die ist richtig wichtig. Denn diese Grundvokabel, so unangenehm sie uns ist, sie ist eine große Wahrheit. Das ist ja immer etwas, was wir immer wieder erkennen. Bei allem Schönen, bei allen Freundlichkeiten, bei allen Gütezeichen unseres Gottes, bei all seiner Treue, mit allem, was dazugehört. Das wird nicht weggewischt dadurch, wenn wir zur Kenntnis nehmen, wenn wir es wahrnehmen, wenn wir es selber erkennen, dass über dieser Welt und über dieser Schöpfung und über unserem Sein das Stichwort Dunkelheit und Finsternis steht. Deswegen gebraucht hier tatsächlich Jesaja in seinem Text auch Worte und Vokabeln, die galten vor 2700 Jahren und die gelten heute ganz genauso. Er spricht hier zum Beispiel von Angst. Angst aus ganz unterschiedlichen Quellen gespeist, ob real oder irreal, ob noch gefördert oder nicht gefördert. Er spricht von Angst, von Menschen, die in dieser Welt leben und die mit Angst zu tun haben, aus den unterschiedlichen Gründen. Er spricht von Schmach, er spricht von Unterdrückung, er spricht sogar von Krieg, er spricht von Machtmissbrauch, er spricht von vergehendem Leben, von Demütigung, von Sünde, er spricht von den unterschiedlichen starken Stücken, die in diesem Text angedeutet sind. Das heißt, der Rahmen oder sagen wir der Standpunkt oder sagen wir der Ausgangspunkt fürs Evangelium ist dieses Stichwort von Dunkelheit und Finsternis. Und so eigenartig das ist, so gut ist es, das zu wissen. Denn wenn das damals vor 2700 Jahren galt und wenn das heute 2700 Jahre später immer noch gilt und wenn genau in die Situation vor 2700 Jahren das Evangelium hineingesprochen worden ist, dann kann es auch 2700 Jahre später wieder bei uns ankommen. Denn das, was an Dunkelheit, das, was an prinzipieller Finsternis benannt ist, das galt denen damals und das galt uns heute. So unterschiedlich, so dramatisch unterschiedlich die Welten nach 2700 Jahren geworden sind, dieser Standort bleibt. Alle Menschen leben außerhalb des Paradieses. So haben es die Reformatoren immer wieder gesagt. Und dieser einfach klingende Satz, der hat dramatische Auswirkungen. Keiner von uns kommt mit seinem eigenen Leben und keine Gesellschaft und kein System kommt mit allen Anstrengungen wieder hinter diese Grenze und hinter diese Wand zurück. Wir leben alle außerhalb des Paradieses. Deswegen leben wir alle unter diesem Vorzeichen von Dunkelheit und Finsternis. Der Mensch ohne diese lebendige Beziehung zu Gott bleibt prinzipiell außerhalb des Paradieses. Wenn man das weiß, das wahrnimmt, das versteht, dann erkennt man den Ausgangspunkt fürs Evangelium, den Standpunkt, von dem es auskommt. Und dieser Standpunkt ist unsere Chance. Das Evangelium kommt nämlich zu den Menschen außerhalb des Paradieses. Es kommt zu denen in der Dunkelheit, es kommt zu denen, von denen hier die Rede ist, von Finsternis, von Dunkelheit, von allem, was dazugehört. Das ist das eine. Wir sind Kandidaten fürs Evangelium. Das Zweite, was in Jesaja 9 heute Abend ich in meiner Andacht Ihnen weitergeben möchte, ist, dass durch in diesem Text wir eine Dimension des Evangeliums erfassen, die ist schon erstaunlich. Evangelium, das ist ja das Wort, was im Alten Bund schon gebraucht wurde. Evangelium, gute Nachricht, gute Botschaft, was Gutes, was es zu sagen gibt. Und das Evangelium, was hier gesagt wird, hat natürlich eine unwahrscheinliche Dimension. Es ist schon viele, viele Jahre her, als eins unserer Kinder auch ein Evangelium verkündete. Und das meint das Evangelium, was es zu verkünden haben, das war kurz vor Weihnachten, wäre, dass unmittelbar jetzt die Weihnachtsferien bevorstünden. Das war die gute Botschaft. Wunderbar. Aber wir sind uns gleich einig, dieses Evangelium ist ein Mini-Evangelium. Es ist ein Mini-Evangelium, weil es nur eine einzige Person jetzt hier betraf oder eben ein besonderes Menschenkind. Und vor allem, weil es natürlich in der zeitlichen Dimension sehr überschaubar wird. Spätestens am 6. Januar ist das Evangelium vorbei. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass der Evangeliumscharakter wirklich sehr begrenzt ist. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann merkt man erst, was Jesaja 9 an Dimension von Evangelium für uns zu bieten hat. Jesaja nimmt uns mit hinein ein Universalbogen, der aus seiner Perspektive begonnen hat und der bis heute nicht abgeschlossen ist. Jesaja 9 schließt einen so riesengroßen Bogen an Evangelium, da stehen wir heute noch an manchen Passagen erwartungsvoll im Erfüllungscharakter, im Verheißungscharakter und haben gleichzeitig bei anderen Passagen schon den Erfüllungscharakter drin. Der Verheißungscharakter, was noch aussteht, ist darin begründet, dass in Vers 6 es heißt, dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass das Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das, was wir mit dem Friedensreich Christi hier in Vers 6 angedeutet ist, ist ein Ereignis, eine Setzung, eine Zusage, eine Verheißung, deren Erfüllung noch aussteht. Aussteht im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus Christus. Aber es sind nicht nur zukünftige Ereignisse genannt, sondern es sind ja auch Ereignisse genannt, die schon geschehen sind. Und das, was hier unser Jesaja uns mitteilt, ist ja, dass es hier einen Herrscher geben wird, einen ganz besonderen, außergewöhnlichen Herrscher geben wird. Und dieser Herrscher, der da auftreten wird, der hat nun eine Aufgabe und eine Funktion, die weit über die Hoffnung eines davidischen Reiches hinausgeht. Und das entdecken wir, und deswegen ist das Wort Gottes für uns ein so wunderschönes und wichtiges, das entdecken wir insbesondere in diesem allerersten Vers. Denn wir lesen ja hier, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Zebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Galiläa der Heiden. Wir haben Galiläa natürlich in unserem bibelkundlichen Kopf doch abgebucht mit das gehört zum Volk Israel, das gehört da hinein. Und ja, das gehört ja auch vom Gebiet da hinein. Doch tatsächlich gibt es hier in diesem Wort im Propheten Jesaja eine erstaunliche Perspektive, die für uns, die wir aus den Heiden kommen, die Tür weit, weit aufmacht. Denn das Gebiet Galiläa und der Weg am Meer am See Genezareth und die Gebiete von Zebulon und Naphtali, das waren genau die Gebiete, in denen Jesus Christus zu seinen Lebzeiten insbesondere unterwegs war. Wir haben das eine oder andere Mal schon darauf hingewiesen, dass es im Leben von Jesus Christus ganz besondere Orte gibt, die für uns eine ganz relevante, eine ganz hohe Bedeutung haben. Dazu gehört natürlich auf jeden Fall Bethlehem, selbstverständlich, ganz, ganz klar. Wer will, kann auch die besondere Passage in Ägypten dazu nehmen. Aber dann wissen wir insbesondere von Nazareth, aus dem Ort seines Aufwachens mit allem, was dazugehört. Und dann lesen wir erstaunlicherweise, dass zum Beginn seiner Wirksamkeit Jesus umgezogen ist. Ganz bewusst umgezogen ist. Er hat einen neuen Ort gewählt. Und dieser neue Ort, den er gewählt hat, den kennen Sie alle, ist ein ganz kleines Dörfchen am See Genezareth, das ist Kapernaum. Dort ist er ganz bewusst hingezogen. Und wenn Sie das nachlesen im Matthäus-Evangelium von diesem Umzug, dann begründet das Matthäus erstaunlicherweise diesen Umzug mit einer Bibelstelle. Und zwar genau mit dieser. Der Umzug von Jesus musste sein, weil es hier in Jesaja 8 im letzten Vers heißt, hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Zebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, See Genezareth, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Da war er. Da war er. Und da war er nicht nur für sein auserwähltes Volk Israel, sondern da war er auch für uns. Und damit wird der Radius dieses Evangeliums wunderschön groß. Er ist nicht nur zukünftig auf das Friedensreich bestimmt, er ist nicht nur geltend für sein auserwähltes Volk Israel, er betrifft tatsächlich die Heidenvölker. Die sollen dieses Evangelium hören. Das Evangelium, das darin beinhaltet, dass tatsächlich es eine Befreiung gibt, eine Befreiung von der Jochstange, eine Befreiung von diesem Drückenden, eine Befreiung von dem Stecken ihres Treibers. Und Jesaja sagt, das wird sein wie am Tage Midians. Nun sind die Tage Midians für uns natürlich historisch noch weiter weg als die 2700 Jahre von uns aus gesehen von Jesaja. Denn mit den Tagen Midians, da kommen wir in die Tage des Richters Gideon. Das waren die Tage Midians. Erinnern Sie sich, wo in dieser aussichtslosen Schlacht ein zusammengedemütigtes Volk keine Chance hatte gegen die Midianiter und dann mit diesen 300 Mann mit ihren Trompeten und Tonkrügen etwas Faszinierendes passierte. Der lebendige Gott hat die Stange zerbrochen, die Jochstange hat tatsächlich den Stecken des Treibers zerstört und sie wurden frei, richtig frei. Und wenn Jesus kommt, wenn das Evangelium kommt, dann kommt diese Freiheit. Die Freiheit von diesen großen, bedrängenden Systemen, die jenseits des Paradieses herrschen. Von Sünde, Tod und Teufel. Dann kommt Freiheit. Und diese Freiheit, die wie diese Befreiung an Tage Midians war, diese Freiheit, die kommt in Jesus Christus. Der Sohn Gottes ist gekommen, sagt nachher der Apostel Johannes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er hat dem Tod die Macht genommen, lesen wir im Timotheusbrief. Jetzt ist das Evangelium seiner ganzen Dimension, seiner ganzen Schönheit da. Es ist so groß, dass es also eine Herrschaft gibt auf Erden, auf dem Thron Davids, und zwar die gesamte Erde betreffend. Alle sonstigen Throne fangen an zu wackeln und können angesichts dieses Thrones von Jesus nicht bestehen. Das Evangelium hat einen Standpunkt. Es kommt in die Dunkelheit der Menschen jenseits des Paradieses hinein. Das Evangelium hat eine Dimension. Es betrifft tatsächlich alle Menschen aller Zeiten. Und so kommt es, dass wir heute Abend hier zusammensitzen und glücklich sind, dass wir dem Evangelium von Jesus Christus begegnet sind. Und das Evangelium hat natürlich eine ganz bestimmte Garantie. Und die Garantie besteht darin, dass hier dieser Satz steht, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er trägt folgende Namen. Dieser Satz, den wir ja gut kennen, der bei uns zu unserem Advents- und Weihnachtsset gehört, den man in Händels Messias rauf und runter singen kann, den wir in Liedern drauf haben, den wir auf den Bibelsprüchen sehen, der ist ja ursprünglich der Satz, der dann kam, wenn der Thronnachfolger auf die Welt kam. Wenn der Thronnachfolger auf die Welt kam, dann gab es diesen Satz. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er trägt folgenden Namen. Und jetzt kommt eben nicht so banale Namen wie ihre und meiner. Ja, so nur einfach schlicht zwei Namen und das war's. Da muss ja was Richtiges kommen. Wir sind ja hier in unserem demokratischen Resten ja nicht mehr so mit Namen. Aber wenn Sie mal nochmal sich bewusst machen, mit welchem Namen da in Großbritannien die eine in die Ewigkeit gegangen ist und der andere gekrönt werden soll, dann ist ja nicht nur ein kurzer Name, da gibt es ganz, 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 ganz viele Namen hinterher, die all dazugehören, was alles dazugehört. Und jetzt haben sie hier tatsächlich in Jesaja 9 sogenannte Thronnamen. Thronnamen. Namen, die dem gegeben werden, der auf dem Thron sitzt. Und natürlich, diese Thronnamen haben jetzt seit 2700 Jahren zur Auslegung nur die Türen weit aufgemacht. Die einen haben diesen Thronnamen ein ganzes heilsgeschichtliches Programm entdeckt. Die anderen haben diesen Thronnamen, das kam auf dem Hebräischen her, diesen Thronnamen, diesen Satz ein wenig geändert. Dann kann man ihn so übersetzen, seinen Namen, also den Namen von Jesus, nannte der wunderbar planende, allmächtige Gott, der Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ja, dann ist der eigentliche Name Fürst des Friedens. Kann man machen, aber die höchste Wahrscheinlichkeit behält immer noch dass der eine Thronfolger ganz viele Namen bekommen hat. Und wie man die Namen nun zusammensieht, auch da gibt es verschiedene Varianten. Wir kennen sie in diesen Viererpaketen, dass wir immer ein, zwei Namen zusammen machen, dass wir sagen, er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Und Sie können das natürlich alles auseinandernehmen, aber Sie haben eben auch diese Doppelpakete, nämlich Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Mit diesen vier Doppelnamen, diesen unterschiedlichen Segmenten merken Sie, schließt unser lebendiger Gott die Namen seines Sohnes Jesus Christus auf. Mit dem habt ihr es zu tun. Ihr wollt wissen, wer auf dem Thron sitzt. Er trägt folgende Namen. Aber es noch einmal, ohne despektierlich sein zu wollen, im Gegensatz zu allen monarchischen Namen im Rest Europas mit seinen monarchischen Traditionen, was hilft mir die lange Reihe von Namen, wenn dahinter nichts ist? Anders allerdings natürlich in der Bibel. Hinter der Bibel steht hinter jedem Namen immer ein Programm. Wenn Gott einen Namen gibt, hat er ein Programm. Und das Programm ist von ihm her gefüllt, von ihm her garantiert. Und er sagt von seinem Sohn, dieser Sohn ist der, der Wunder tut. Wunderrat, er ist der, der Wunder tut. Er ist der, der in einer außergewöhnlichen Weise wundervoll, erstaunlich, über das Normale hinausgehend, nicht in unseren Rahmenbedingungen agiert. Natürlich steht für uns das ganze Set dessen, was wir mit Jesus verbinden durch die Evangelien vor uns. Er hat alle Kräfte in Raum und Zeit, die ihm zur Verfügung stehen. Er ist nicht eingesperrt in diese Dimensionen, in denen wir operieren müssen, mit all den Grenzen, mit denen wir tagtäglich zu kämpfen haben. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, haben wir es mit dem zu tun, dem Wunder zur Verfügung stehen. Er ist der, der Rat hat oder planvoll ist. Sie können das mit verschiedenen Facetten übersetzen und wahrnehmen. Er agiert sinnvoll, er agiert mit Handlung, er agiert mit Nachdenken, er macht nicht einfach Zufälligkeiten. Er hat eine unwahrscheinliche, planungsvolle Welt geschaffen und die gilt im Großen und die gilt im Kleinen. Er ist der lebendige Gott selbst, er bekommt den Gottestitel. Und er bekommt den Titel eines Helden. Der Held ist nicht unsere Heldenfigur. Das Wort, was dahinter steht, meint einfach, er ist stark. Er ist stark, er hat unglaubliche Stärke. Und diese unglaubliche Stärke steht ihm zur Verfügung. Und er ist ewig für ihn inner, in väterlichem Charakter ist er der Fürst des Friedens. Und wenn Sie jetzt einen Namen nach dem anderen haben, dann merken Sie allein im Wahrnehmen der Namen, das ist Jesus. Das ist Jesus, mit dem habe ich es zu tun. Das ist meine Garantie. Auf den verlasse ich mich. Ich verlasse mich nicht auf Namen und Programme, die Schall und Rauch sind. Ich verlasse mich nicht auf die, die sich viele große Namen und Wörter geben. Ich verlasse mich auf den, der diese Namen bekommen hat. Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Und weil 8 Namen für Sie und für mich zu viel sind, schlage ich Ihnen vor, nehmen Sie jeden Tag ein. Nehmen Sie jeden Tag ein. Gehen Sie mal den Donnerstag an mit Jesus, der, der Wunder tut. Den Freitag mit Jesus, der, der voller Rat ist. Und den Samstag mit dem Jesus, der Gott ist. Und den Sonntag mit dem, der Held ist. Und den Montag mit dem, der ewig ist. Und Dienstag mit dem, der Vater ist. Und den Mittwoch mit dem, der den Friede ist. Und den Donnerstag mit dem Fürsten. Dann fangen Sie wieder von vorne an. Und beten Sie mit diesem Namen einmal Ihren Tag und meinen Tag, ich dann durch. Mit diesem Namen Jesu. Wie kommt das Evangelium an? Das Evangelium kommt mitten in die nachparadiesische Welt, also in ihre und in meine. Wir sind nicht außerhalb des Evangeliums. Wir sind mitten im Zielfeld des Evangeliums. Evangelium trifft in die Dunkelheit. Was ist die Dimension des Evangeliums? Gilt es nur für damals, für Israel und zukünftig für das Friedensreich? Oder gilt es eben auch für das, was nachher mit Galil Hagoyim, mit dem Galiläa der Heiden gemeint ist, dass die Tür weit aufgeht für sie und für mich. Ich bin im Zielfeld des Evangeliums. Und dann kommt das Evangelium mit Jesus und mit seinen Namen. Und dann beten wir ihn an über den Namen, die er alle hat. Er, Jesus, ist für uns Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Gott segne Sie in dieser Adventszeit. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken. Danken, dass wir dich mit diesen Namen haben. Und dass wir in diesen Stunden und Tagen, die vor uns liegen, dich ansprechen dürfen mit diesen wunderschönen Namen. Dass ein Name nach dem anderen Kraft hat und Gnade in sich trägt und Schönheit hat und wahr ist und im Großen und Kleinen gilt. Und so bist du auch für uns, dieser Wunderrat, dieser Gottheld, dieser ewig Vater und dieser Friedefürst. Und wir kommen zu dir und verlassen uns auf dich. Mit unserem Leben, mit unseren Sorgen, mit all dem, was wir nicht erklären können und wo wir keinen Ausweg wissen. Mit all den unterschiedlichsten Themen, die in unserer Zeit uns durch Kopf und Herz gehen. Wir kommen zu dir mitten in aller nachparadiesischen Dunkelheit, in der wir unterwegs sind. Mitten in unserer Gesellschaft, aber auch in unserem eigenen Herzen und Geist. Und wir kommen zu dir und sind so froh, dass du auch für uns, die Heiden, die Tür weit, weit aufgemacht hast. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, du Licht der Welt, du Licht auch für uns. Und jetzt komm in diesen Stunden, jetzt komm in diesen Tagen und Wochen und erfülle unser Leben. Du Gottheld, du Wunderrat, du Ewigvater, du Friedefürst, du Jesus Christus, unser Herr und Gott. Amen.